SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. .2012 ist die Hochpreisschweiz ein bisschen billiger geworden, um 0,7% im Durchschnitt, sagen die Statistiker. Der Militäreinsatz für SWEF Davos hat begonnen, die ersten 1000 von 5000 Soldaten sind an der Arbeit. Im Kneubühl-Prozess in Biel plädiert die Staatsanwaltschaft auf schuldunfähig. Kneubühl und Verteidiger kommen am Nachmittag zu Wort. Der EU-Botschafter in der Schweiz spricht Klartext, die Schweiz müsse sich bewegen, wenn sie bilateral weiterkommen wolle. Und Claude Nobs ist nicht mehr aufgewacht. Der Mann, der die ganz Großen aus Jazz und Rock auf Montreux Festivalbühnen gebracht und in seinem Chalet persönlich bewirtet hat, ist gestorben. Sein Festival lebt weiter, auch im legendären Archiv, durch das er uns im Tagesgespräch vor 2 Jahren geführt hat. Wir hören's noch einmal, heute um 1. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andi Lösche.
Das Leben in der Schweiz ist günstiger geworden. Die Preise sind im letzten Jahr im Schnitt um 0,7% gesunken. Laut den Statistiken des Bundes ist es das erste Mal seit 2009, dass die Preise zurückgehen. Verbilligt hätten sich vor allem importierte Güter. Im Vergleich zum Vorjahr kosteten etwa Kleider und Schuhe weniger. Die durchschnittlichen Preise für Inlandgüter blieben dagegen unverändert. Alkohol und Tabak seien gar teurer geworden. Im Strafprozess gegen den Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl hat die Staatsanwaltschaft wie erwartet auf Schuldunfähigkeit des Täters plädiert. Der Staatsanwalt sieht es als erwiesen an, dass Kneubühl im September 2010 auf Polizisten geschossen und dabei einen schwer verletzt hat. Da der Beschuldigte aber an einem Verfolgungswahn leide, könne er nicht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt werden. Und er gehöre deshalb in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung. Ebenfalls heute plädieren Kneubühl selber und sein amtlicher Verteidiger. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft warnt vor der sogenannten Abzocker-Initiative. Er hat ein Rechtsgutachten erstellen lassen und dieses kommt zum Schluss, die Initiative isoliere die Schweiz und schwäche die Schweizer Unternehmen. Im Vergleich zum Ausland seien die geplanten Regeln zu streng, etwa dass die Aktionäre zwingend über die Boni und Löhne der Chefs abstimmen würden. Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments gehe auch weiter als beispielsweise das EU-Recht. Es sei aber zumindest EU-kompatibel. Die Abzocker-Initiative kommt am 3. März an die Urne. Der Einsatz der Schweizer Armee für das World Economic Forum WEF in Davos hat begonnen. Wie das Verteidigungsdepartement mitteilt, nahmen die ersten rund 1000 Soldaten die Arbeit auf. Vom 14. bis 26. Januar werden bis zu 5000 Armeeangehörige im Einsatz stehen. Zum Tod von Claude Nobs haben sich zahlreiche Künstler und Prominente geäußert. Der US-Musiker und Produzent Quincy Jones zum Beispiel bezeichnete den Mitbegründer des Jazzfestivals von Montreux als Freund des Jazz und aller Künstler, die diesen spielten. Das Festival sei der Rolls-Royce aller Festivals. Auch Kulturminister Alain Berset, selber Jazzpianist, würdigt das Schaffen von Claude Nobs.
Es war wirklich eine Person mit viel Leidenschaft. Er hat sehr viel Leidenschaft gehabt für Musik, für den Jazz, nicht nur den Jazz. Es war sehr offen auch in Montreux auf andere Stile für die Musik. Er hat sehr viel gemacht in der Schweiz, aber auch international für die Entwicklung der Musik und auch für die Förderung von Talente.
Sagt Bundesrat Alain Berset. Beim gestrigen Zugunglück in Neuhausen am Rheinfall ist Schaden von rund 1,5 Millionen Franken entstanden. Wie die SBB meldet, konnten die Bergungsarbeiten in der Nacht abgeschlossen werden. Die Bahnstrecke Zürich-Schaffhausen ist seit dem frühen Morgen wieder durchgehend offen. Gestern Morgen waren beim Bahnhof Neuhausen 2 S-Bahn-Züge seitlich zusammengestoßen, weshalb ist nach wie vor unklar. Bei der Kollision gab es 17 Verletzte. Eine Person ist noch immer im Spital. In Syrien sollen die Rebellen den Luftwaffenstützpunkt Taftanas nach tagelangen Kämpfen eingenommen haben. Das berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Sollte die Meldung tatsächlich stimmen, wäre es ein bedeutender Erfolg der Aufständischen im Kampf gegen die Truppen von Machthaber Assad. Inzwischen ist der Syrien-Sondervermittler der UNO und der Arabischen Liga, Brahimi, in Genf eingetroffen. Dort sind Gespräche mit den Vize-Außenministern Russlands und der USA zum Syrien-Konflikt geplant. Kein Schuldenschnitt für Zypern. Dieser Meinung ist EU-Währungskommissar Olli Rehn. Zypern Schulden zu erlassen sei keine Option. Die EU wolle in Zypern die Banken sanieren und dabei gleich vorgehen wie in Spanien, sagte Rehn zum Handelsblatt. Er forderte das schwer verschuldete Zypern auf, härter gegen Geldwäsche vorzugehen. Das sei eine Bedingung, damit die Europäische Union dem Land finanziell unter die Arme greife. Zwar habe die Regierung in Nikosia bereits entsprechende Gesetze erlassen, diese müssten aber auch angewandt werden.
12.36 Uhr. In der Statistik ist das Leben in der Schweiz günstiger geworden. Im Alltag kommt es einem nicht so vor. Wir fragen nach und Europas Botschafter in der Schweiz findet klare Worte für sein Gastland. Wir hören zu. Weitere Schauplätze heute Mittag: das Bundeshaus in Bern, wo die rechtsbürgerlichen Kräfte wieder enger zusammenrücken. Mali in Westafrika, wo UNO-Truppen den Vormarsch der Rebellen bremsen sollen. Irgendwann. Montreux am Genfersee, wo man um Claude Nobs trauert, der die Stadt zur exklusiven Musikmarke gemacht hat. Und Adelboden im Berner Oberland, wo die grosse Skiparty steigt. Langsame Schweizer hin oder her. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7179 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,62 gehandelt, der Dollar zu 91,70 Rappen. Das Wetter? Am Nachmittag schneit es in den Voralpen und Alpen weiter. Im Flachland fällt dagegen nur noch ab und zu etwas Regen oder oberhalb von 500 Metern Schnee. Dazwischen gibt es kurze Aufhellungen bei 4 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 10 Grad. Morgen Samstag ist es in den Alpen und im Süden zeitweise sonnig. Im Norden gibt es nur stellenweise sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 3 und im Süden bei 7 Grad. Am Sonntag ziehen neue Wolken auf, die örtlich etwas Schnee oder Schneeregen bringen.
Man könnte den Eindruck haben, es sei ein Naturgesetz. Die Preise steigen, zumindest immer ein wenig. Aber das täuscht. In der Schweiz sind im vergangenen Jahr die Preise insgesamt gefallen. Das Bundesamt für Statistik hat eine Teuerung von minus 0,7% errechnet. Frage an Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Was ist denn genau billiger geworden?
Die Preise gingen auf breiter Front zurück. Wenn wir den Monat Dezember anschauen, dann fallen die günstigeren Medikamente auf. Aber auch Kleider und Schuhe wurden billiger. Und auch für Erdölprodukte, also Heizöl und Benzin, musste weniger bezahlt werden. Hingegen hat der öffentliche Verkehr aufgeschlagen.
Und wieso fallen die Preise auf so breiter Front?
Das ist vor allem dem starken Franken zu verdanken. Wir können im Ausland mehr Güter kaufen. Die Preise der importierten Güter sanken im vergangenen Jahr um ganze 2,7%. Die Preise der meisten hierzulande hergestellten Produkte veränderten sich hingegen nicht.
Wie kommt es denn, dass viele Leute wohl kaum den Eindruck haben, dass das Leben billiger geworden ist?
Das hat unter anderem mit unserer Wahrnehmung zu tun, das zeigen auch Untersuchungen. Es fällt uns im Laden kaum auf, wenn beispielsweise das Kilo Tomaten ein paar Rappen billiger wird. Wenn dagegen die Miete aufschlägt, dann nehmen wir das viel deutlicher wahr. Das gilt auch für die Krankenkassenprämien. Die Krankenkassenprämien werden übrigens nicht berücksichtigt, um die Teuerung zu berechnen. Die Begründung, Krankenkassenprämien spiegeln nicht nur die Entwicklung der Preise der medizinischen Leistungen, die Prämien steigen auch, weil die Leute öfters zum Arzt gehen. Und das würde den Preisindex verzerren, argumentieren die Statistiker.
Ganz generell, wie außergewöhnlich ist es eigentlich, dass die Preise nicht steigen, sondern sinken?
Das ist schon sehr außergewöhnlich. Ein rückläufiges Preisniveau gab es letztmals im Krisenjahr 2009. Und dann muss man weit zurück in die Geschichtsbücher bis ins Jahr 1959. Sonst wurde unser Leben Jahr für Jahr teurer.
Es war auch schon von der Gefahr einer Deflation die Rede, von einer Abwärtsspirale bei den Preisen. laufen wir das Risiko, dass sich das Angenehme, die billigeren Waren, in etwas Gefährliches verwandeln könnte.
Gefährlich wird es erst, wenn die Preise über eine lange Zeit auf breiter Front sinken. Dann könnte die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale geraten. Konsumenten zögern dann beispielsweise den Kauf eines neuen Autos heraus. Unternehmer halten sich mit Investitionen in Maschinen zurück, weil sie eben erwarten, dass alles noch billiger wird. Und das bringt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ins Stocken. Unternehmen bleiben auf ihren Produkten sitzen, sie müssen die Produktion bremsen, allenfalls sogar Leute entlassen. Aber die Gefahr einer solchen Abwärtsspirale schätze ich als gering ein. Mittelfristig dürfen die Preise eher wieder steigen. Die Leute geben ja weiterhin Geld aus, der Konsum stützt die Konjunktur. Und die Nationalbank, sie setzt alles daran, dass die Preise einigermaßen im Lot bleiben, indem sie eine weitere Aufwertung des Frankens nicht zulässt.
Sagt Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Der EU-Botschafter in der Schweiz, Richard Jones, gibt den Tarif durch. Die Schweiz müsse sich bewegen, sonst habe der bilaterale Weg keine Zukunft. Wo genau die EU deutlich mehr erwartet, Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der EU-Botschafter in der Schweiz, Richard Jones, zeigt im Schweizer Außendepartement die kalte Schulter. Dessen Vorschläge zur Streitbeilegung mit der EU seien vielleicht ein willkommener Beitrag zur Diskussion, aber keine Verhandlungsbasis.
They're not yet a basis for negotiations.
Vor allem eine Überwachungsbehörde in der Schweiz, welche die Einhaltung von EU-Recht garantieren soll, sei für die Europäische Union keine Option. So der EU-Botschafter, es könne doch nicht sein, dass bei Streitigkeiten zwischen den Hausbewohnern eine Partei alleine den Richter stelle. So gehe es nicht.
We're open to other solutions in the EA, but they should be just as good. The EA is the benchmark.
Neue Lösungen seien zwar möglich, so Botschafter Jones, der EWR mit dem EFTA-Gerichtshof sei aber die Benchmark, der Orientierungspunkt. All den Schweizer Politikern und Strategen, die an der Härte der EU zweifeln, erteilt Jones eine deutliche Absage. Natürlich habe auch die EU Interesse, zum Beispiel an einem neuen Elektrizitätsabkommen mit der Schweiz, denn das Stromnetz führt eigentlich über die Schweiz mitten in Europa. Aber allzu groß sei das Interesse dann eben doch wieder nicht.
I think electricity is extremely interesting. You just need to look at a map to see see why it's interesting for the European Union, and I think it's also interesting for Switzerland. But integrity of the single market is even more interesting for the EU.
Der einheitliche Rechtsrahmen sei für die EU wichtiger als einzelne neue Verträge mit der Schweiz. Botschafter Jones gibt sich zuversichtlich, dass die Schweiz und die EU neue Lösungen finden würden. Dazu dienten die anstehenden Gespräche. Bei diesen werde die EU die Schweiz übrigens auch wegen der nächsten Kohäsionszahlung, ein millionenteurer Solidaritätsbeitrag für die neuen EU-Mitgliedsländer, angehen.
We'll be talking with the Swiss very shortly about their further solidarity contribution.
Wie hoch der Millionenbetrag ausfallen könnte, will Jones nicht sagen, aber diese Kohäsionszahlung habe nichts, aber auch gar nichts mit den Verhandlungen über die institutionellen Fragen zu tun. Die Schweiz könne darum ihre Zahlung nicht vom restlichen Verhandlungsverlauf abhängig machen.
We see this as being something rather separate. And we don't make a linkage between this and the institutional file. Indeed, we don't make any linkages with the institutional file. That needs to be settled on its own merits.
Schließlich nimmt der EU-Botschafter auch Stellung zur Ventilklausel. In der Schweiz steht zur Diskussion, diese im April erneut anzurufen, also die Zuwanderung osteuropäischer EU-Bürger zu beschränken. Für die EU widerspricht diese Maßnahme den Vereinbarungen und sie sei diskriminierend.
We don't agree with the action that was taken last year. That's the context for our contacts with the Swiss now.
Es gibt viel zu besprechen. Die kommenden Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz werden steinig.
12.44 Uhr, gleich Viertel vor eins. Still und unauffällig hat sich im Bundeshaus ein Wandel vollzogen. Im Lauf des vergangenen Jahres, das heisst seit den letzten eidgenössischen Wahlen, hat sich gezeigt, dass das Parlament immer häufiger mit der Links tickt. Dem rechten Lager fallen die Erfolge nicht mehr so einfach in den Schoss. Und die Parteien des Mitte-Rechts-Lagers haben darauf reagiert. Sie reden wieder mehr miteinander. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Der Nationalrat will nicht sparen bei der IV. Das Parlament verschärft die Massnahmen gegen Lohndumping auf Baustellen. Und es entscheidet, dass die Kantone zu grosse Baulandreserven verkleinern müssen. Das sind drei Beispiele für spektakuläre Mitte-Links-Entscheide seit den Wahlen. Der Politikexperte Michael Herrmann führt Buch über alle Abstimmungen im Parlament. Die Zahlen zeigen, Mitte-Links gewinnt mehr Abstimmungen als vor den Wahlen. Grund Nummer eins ist einfach: Das rechte Lager, FDP und SVP, gehörte im Herbst 2011 zu den Wahlverlierern.
Zusammen haben die 10 Sitze verloren und das merkt man natürlich, dass es da schwieriger ist, Mehrheiten zu gewinnen.
Das alleine reicht aber nicht als Erklärung für den Sog Richtung Mitte-Links. Denn das linke Lager verlor ebenfalls leicht bei den Wahlen. Die Mitte ist grösser, vielfältiger geworden und sie verhält sich anders als in früheren Jahren. Herrmann spricht von einem psychologischen Wandel.
Lange hat die SVP ihre Macht ausüben können, indem sie Wähler gewonnen hat und die anderen Angst hatten vor dem Druck der SVP und sich entsprechend nach rechts orientiert haben. Und diese Niederlage des rechten Lagers in den letzten Wahlen, das hat irgendwie dazu geführt, dass diese Angst etwas verflogen ist, dass die Leute eher wieder ihre Positionen einnehmen, wie sie es vielleicht früher noch in den 90er Jahren gemacht hat.
Und so feierte Mitte Links einige Erfolge seit den Wahlen. FDP und SVP hatten das Nachsehen. Inzwischen haben sie reagiert. FDP und SVP arbeiten mehr zusammen. Ohne bessere Kooperation gehe es nicht, sagt der SVP-Präsident Toni Brunner.
Wenn wir Bürgerlichen etwas erreichen wollen in diesem garstigen Umfeld, dann müssen wir zusammenarbeiten. Diese Erkenntnis ist da.
Im Parlament spannen FDP und SVP tatsächlich mehr zusammen als vor den Wahlen. Das zeigen die Zahlen von Politikforscher Herrmann.
Man kann auf jeden Fall feststellen, dass die SVP weniger häufig alleine gegen alle anderen antritt. Es ist häufiger so, dass die SVP zusammen mit der FDP sich zu Allianzen findet.
Die SVP bewegt sich offenbar auf die FDP zu und nicht umgekehrt. Die FDP sei nicht nach rechts gerückt seit den Wahlen, sagt Herrmann. Auch wenn Auftritt und Tonalität des neuen FDP-Präsidenten Philipp Müller manchmal diesen Eindruck erweckten. Das rechte Lager setzt auf Kooperation und sucht Allianzen bis in die Mitte. In den letzten beiden Monaten luden FDP, SVP und CVP gleich zweimal zu gemeinsamen Medienkonferenzen, zur Asylpolitik und zur AHV. CVP-Präsident Christoph Dachbele spricht von einem frischen Wind.
Ich stelle fest, ich weiß nicht unbedingt wieso, aber dass es einfacher geworden ist, mit der SVP zusammenzuarbeiten seit den Wahlen. Vielleicht, weil sie nicht mehr sich so stark fühlen wie früher. Das hat die bürgerliche Zusammenarbeit vereinfacht.
Auch FDP-Präsident Philipp Müller lobt das Klima. Vorbei seien die Zeiten, wo die SVP die FDP verhöhnt habe.
Ich habe diesen Eindruck, ich habe nicht den Eindruck, dass die SVP uns als Juniorpartner betrachtet. Umgekehrt ist es auch so, dass alte Vorurteile begraben worden sind, dass man eben mit jungen, neuen Leuten eher zusammenarbeiten kann, als mit Leuten, die noch alte Wunden mit sich herumschleppen.
Die Zeit und die Wahlen haben Wunden geheilt. Rechts ist der Wille zur Zusammenarbeit, zu Allianzen gewachsen. Nur die ganz grossen politischen Erfolge, die stehen bislang noch aus.
Mali in Westafrika ist ein gespaltenes Land. Der Norden unter Kontrolle von islamistischen Rebellen, der Süden unter Kontrolle einer Militärregierung. Seit gestern Abend aber rücken die Rebellen gegen Süden vor und erobern rasch Terrain. Malis Regierung ruft jetzt die Weltgemeinschaft um Hilfe, der UNO-Sicherheitsrat diskutiert die Entsendung von Truppen und Frankreich will schon heute auf den Hilferuf reagieren. Ich fragte Afrika-Korrespondent Patrick Wülser zu Beginn des Gesprächs nach der aktuellen Lage.
Also im Zentrum des Landes soll es gestern zu schweren Gefechten zwischen Rebellen und der malischen Regierung gekommen sein. Zeugen berichten von vielen toten Zivilisten, von Kirchen und Häusern, welche gesprengt und abgebrannt wurden. Die Angaben sind teilweise widersprüchlich und auch schwer kontrollierbar. Noch gestern hat zum Beispiel die malische Regierung in Bamako in der Hauptstadt über ihre Erfolge berichtet. Wichtige Stellungen seien zurückerobert worden. Und in dieser Stunde eskalierte offenbar der Konflikt längst in großem Tempo. Bewegt sich die Frontlinie zwischen dem Gottesstaat im Norden und dem restlichen Mali Richtung Süden und die Armee, die reguläre, hat offenbar keine Chance.
Was sind denn nun die Befürchtungen der Regierung und der Weltgemeinschaft? Eigentlich sollten diese Woche ja Friedensgespräche beginnen.
Exakt gestern hätten diese Friedensgespräche begonnen zwischen den Rebellen und Malis Regierung. Die wollten sich im benachbarten Burkina Faso an einen Tisch setzen. Die wurden gestern abgesagt und verschoben auf Ende Januar. Und der Westen ist sehr besorgt, weil er eben befürchtet, dass der Norden, dass diese Region zu einem Rückzugsort für radikale Muslime und andere Terrorgruppen werden könnte. Die Rebellen besetzen und besetzen ein Gebiet, das ist so groß wie Frankreich und Spanien zusammen, ein Wüstengebiet, das praktisch nicht kontrollierbar ist.
Nun hat gestern Abend der UNO-Sicherheitsrat in einer dringenden Sitzung die Lage in Mali diskutiert. Was wurde beschlossen?
Der Präsident von Mali hat sich gestern in einem Brief an UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon gewendet und um Hilfe für sein Land gebeten. Darauf hat sich der UNO-Sicherheitsrat zu einer dringenden Sitzung in New York getroffen und sich ausgesprochen, dass man sehr rasch Truppen, afrikanisch geführte Truppen nach Mali senden muss. Bereits im Dezember hat man beschlossen, dass 3000 Soldaten der Afrikanischen Union nach Mali gesendet werden, aber die sind bis heute nicht operativ tätig. Das will man beschleunigen. Aber wie schnell das geht, wer da entsandt wird und wann, das ist eigentlich bis jetzt völlig offen.
Und auch Frankreich kommt ins Spiel. Man will offenbar bereits heute handeln. Was kann man sich darunter vorstellen?
Frankreichs UNO-Botschafter Gérard Haro hat bereits gestern nach der Sitzung des Sicherheitsrates angekündigt, dass sein Land sofort handeln werde, Mali beistehen werde. Bei dieser Formulierung darf man nicht vergessen, dass Mali eine ehemalige französische Kolonie ist. Also es gibt da auch heute noch durchaus wirtschaftliche Interessen, die Frankreich verteidigen will. In welcher Form da Frankreich handeln will, ist offen. Gestern hat es geheißen, heute werde in Paris verkündet, was da Frankreich macht. Am ersten wird diese Hilfe wahrscheinlich militärisch sein. Aber wenn ich hier in Nairobi richtig informiert bin, wird diese Frage in Paris zurzeit immer noch diskutiert.
Das waren Einschätzungen und Informationen von Patrick Wöser in Nairobi. Praktisch alle Großen traten da auf. Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Count Basie, Led Zeppelin, Frank Zappa, Bob Dylan, sie und viele, viele mehr standen in Montreux auf der Bühne am Montreux Jazz Festival. Und einige reisten speziell für ihn an, den Vater des zweitgrößten Jazzfestivals der Welt, für Claude Nobs. Claude Nobs, der in der Nacht gestorben ist. Wie Montreux um den verdienstvollen Sohn der Stadt trauert, zeigt Patrick Mühlhauser.
Meine Schritte hallen durch das Auditorium Strawinski. Hier findet alljährlich das Montreux Jazz Festival statt. Das Auditorium liegt im Dunkeln, es ist gespenstisch ruhig. Irgendwie passend zum Tod des Festivalgründers Claude Nobs. In der Grand Rue entlang des Genfersees. Montreux trauert. Alle großen Hotels haben ihre Fahnen auf Halbmast gestellt. Magali, eine Angestellte eines Reisebüros, erfährt erst jetzt vom Tod von Claude Nobs.
Je suis vraiment triste parce que j'apprends cette nouvelle maintenant et ouais, je suis tout cœur avec les personnes qui étaient proches de lui.
Sie traure mit den Angehörigen. Der Tod des Festivalgründers sei ein großer Verlust für die Region Montreux.
Pour tout ce qu'il a créé, pour son œuvre en fait.
Das Montreux Jazz Festival sei jeden Sommer ein fixes Rendezvous, auch für ihn, sagt Oscar Prieto, Angestellter einer Immobilienfirma. Er selbst habe große Künstler erlebt.
Alors moi j'ai en mémoire des concerts de Carlos Santana. De Earth, Wind and Fire, même qui est venu ici, et puis dernièrement Statu Quo.
Das Festival werde weitergehen, aber anders.
Ça sera différent parce qu'on n'aura plus droit à ces jam sessions avec l'harmonica.
Er werde die Einlagen von Claude Nobs auf seiner Mundharmonika vermissen, sagt Oscar Prieto. Im Gemeindehaus. Die Stadtregierung hat Sitzung, wie jeden Freitag. Doch auch für Stadtpräsident Laurent Werli ist heute ein trauriger Tag. Er habe mit Claude Nobs einen Freund verloren.
Et c'est une personnalité enthousiasmante, enthousiaste, passionnée, avec cette faconde, cette volonté, ce dynamisme. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
Claude Nobs war eine Person, die es verstanden habe, andere zu begeistern, eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
Qui a marié son amour de la musique et son amour de Montreux pour faire une relation extraordinaire avec les musiciens du monde entier, avec la musique du monde, et de permettre ainsi aussi à notre commune d'être présente dans tous les coins de cette terre.
Claude Nobs habe seine Liebe zur Musik und zu Montreux im Jazzfestival vereinen können. Und so Montreux in der ganzen Welt bekannt gemacht, sagt der Stadtpräsident.
Patrick Mühlhauser in Montreux. Eines der letzten längeren Tondokumente, Claude Nobs im Tagesgespräch, wiederholen wir heute um 13 Uhr. Katzenjammer bei den Schweizer Skifahren. Carlo Janka ist schlecht im Strumpf, Didier Güsch nicht mehr dabei und dementsprechend sehen die Resultate der Schweizer Skifahrer bisher aus. Die nächste Gelegenheit, um wieder in Richtung Podest zu fahren, gäbe es morgen und übermorgen am Weltcup in Adelboden. Und Adelboden ist bereit und gerüstet, für jeden Fall, wie Bernhard Schär feststellt.
Laut OKA-Präsident Peter Willen ist Adelboden bereit. Die Piste ist hart und eisig, aber griffig und auch das Wetter sollte morgen und übermorgen mitspielen.
Heute haben wir noch ein bisschen Schneefall, das sollte am Abend, frühe Nacht, sollte das aufhören. Können wir alles schön parat machen und morgen haben wir einen wunderschönen Skitag. Leichte Bewölkungen drin, aber die Sonne drückt voran. Wir werden einen super schönen Skitag erleben mit einem spannenden Rennen.
Peter Willen rechnet mit insgesamt gegen 40'000 Zuschauern, auch wenn die Schweizer Riesensalonfahrer in der Krise stecken.
Ja, für einen echten Skifan gibt es nur eins. Wir gehen auf Adelboden, wir führen die Equipen an. Die jungen Fahrer wie die arrivierten Fahrer, die geben das Beste. Sie sind sehr motiviert, sie sich sehr seriös vorbereitet mit Training und allen möglichen Materialabstimmungen. Die will wirklich das Beste geben. Sie geben alles darum, dass sie zurückkommen.
Der Erfolgsdruck lastet also schwer auf dem Schweizer Team. Die Fahrer seien sich der Verantwortung bewusst und seien zur optimalen Vorbereitung so früh angereist wie noch nie. Mein Cheftrainer Osi Inglin.
Ich glaube, gerade in Adelboden ist die Stimmung wirklich immer einmalig. Einmalig schön auch. Und das ist, glaube ich, der Appell auch die Fahrer und die Swissiz auch, von dieser Freude anstecken lassen. Wobei, wir sind definitiv sicher nicht die Favoriten dieses Jahr. Und gleichzeitig braucht es auch im Wettkampf dann die notwendige Gelassenheit, die notwendige Lockerheit. Und das ist das, was im Moment im Zentrum unserer Arbeit steht.
Mit dem Budget von fast 5 Millionen Franken und einer Wertschöpfung von über 10 Millionen sind die Weltcuprennen für die ganze Region Adelboden der grösste Wirtschaftstreiber. Ohne Weltcup würden viele Gewerbler deutlich weniger Geld verdienen. Ein Beispiel: Für den Kiosk Treff mitten im Dorf sind die Weltcuprennen die lukrativste Zeit des Jahres. Denise Jungen.
Die beste, die strengste, wenn der Weltcup durch ist, ist der Winter schon verschlafen. Wir sind jetzt etwa 8 Angestellte plus der Chef. Und dann kommen noch solche, die helfen, für aufzuräumen, für abzuwaschen, für das Küder zu versorgen. Das gibt so eine Menge, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die können helfen, helfen. Einfach Leute, sonst funktioniert es nicht.
Am meisten Zuschauer in der über 50-jährigen Geschichte der Skitage in Adelboden wurden im Jahr 2010 registriert. 43'000 waren damals zugegen. Ob es trotz der schwachen Schweizer Leistungen morgen annähernd so viele sind, man darf gespannt sein.
Das war Bernhard Schers Bericht aus Adelboden. Es ist 12.59 Uhr. Zum Tod und in Würdigung von Montreux-Mitbegründer Claude Nobs bringen wir ein Tagesgespräch, das wir vor 2 Jahren bei Funky Claude zu Hause aufgezeichnet haben. Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen des Mittags. Andi Lüscher.
Die Preise in der Schweiz sind im letzten Jahr gesunken, im Schnitt um 0,7%. Verbilligt haben sich vor allem importierte Güter, etwa Kleider und Schuhe. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft warnt vor der sogenannten Abzocker-Initiative. Die Initiative isoliere die Schweiz und schwäche die Schweizer Unternehmen. Im Vergleich zum Ausland seien die geplanten Regeln zu streng. Im Strafprozess gegen den Bieler Peter Hans Kneubühl hat die Staatsanwaltschaft auf Schuldunfähigkeit des Täters plädiert. Der Beschuldigte leide an einem Verfolgungswahn und könne deshalb nicht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.